Klein, aber hart.
Ja, und damit herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Willkommen zu Klein, aber hart, unser Podcast für die ganze Familie. Habt ihr bitte euer Familienlächeln aufgesetzt, alle? Ja.
Ja, guck mal.
Ja, sehr schön. Und ich muss auch gucken, dass hier technisch alles funktioniert, weil wir waren ja jetzt so lange nicht da. Ja. Aber ich sehe schon, das wird ja aufgezeichnet. Ich sehe das ja grafisch. Ja. Und wenn ich da alleine die Stimme von Christine sehe, ja, ah, oh, wie schön das aussieht. Das hat eben auch grafisch eine gewisse Ästhetik.
Das ist auch viel schöner, wenn du meine Kurve anschaust und mich nicht direkt anguckst.
Deine Kurven, ja. Sie sind ein bisschen flach, wenn ich hier gucke. Ne? Du müsstest vielleicht ein bisschen lauter sprechen, sehr schön. Aber wo heute übrigens, wir zeichnen auf nach so langer Zeit. Heute ist der 5. September. Und heute vor 124 Jahren, am 5. September 1899, Micha, Achtung, unnützes Wissen, heute vor 124 Jahren demnach, hat Christine Hart den Büstenhalter patentieren lassen.
Christine Hart? Wirklich?
Hast du das gewusst?
Christine.
Ja. Allerdings Christine und mit CH, ja, glaube ich. Ja.
Genau. Also in den Deutschen, ne? Also in Amerika war es irgendwie die Mary hast du nicht gesehen? Aha. Hat das auch probiert. Die hat sich's eigentlich ein bisschen einfacher gemacht, weil die hat einfach die damaligen Mieder genommen und quasi unten diese Stäbe, die da so dann um den Bauch und so weiter gehen, einfach abgeschnitten und hat so quasi ein BH draus gemacht. Mhm. Die Christine Hart hat sich da richtig sowas ausgedacht mit irgendwelchen Männerhosenträgern und hat da richtig sowas zusammengeknüpft und genäht und hast du nicht gesehen? Also das war das deutlich kompliziertere Modell.
Mit Körbchen.
Körbchen.
Und wie man das so ähnlich, wie man das heute kennt.
Genau, die waren damals abknöpfbar, weil das ganze Gestänge konnte man nicht waschen, aber diese Körbchen, die konnte man abknöpfen und dann in die Waschmaschine tun.
Ach, wie spannend. Beim
Ur-BH.
Ach, der Ur-BH, also.
Ja.
Du könntest es auch individuell anpassen, links anders als rechts zum Beispiel.
Natürlich, gibt's ja auch, ja. Aber das ist jetzt nochmal so am Rande, jetzt unnützes Wissen, weil ich mir gerade die Kurven hier angucke, die grafische Kurve, ja, unsere Christine. Namensvetter, obwohl den Namen hast du ja von mir, Hart, fällt mir ein, ne, Hart. Und die wird genauso geschrieben, oder wurde diese Christine Hart mit DT. Vielleicht habe ich ja noch Anteile an allen BHs, die irgendwo auf der Welt verkauft werden, ich weiß es gar nicht.
Ja, hast du auch diesen Verschluss erfunden, den kein Mann aufbekommt?
Da habe ich mir schon oft blutige Finger geholt, gerade früher
wenn die Dame das nicht wollte, ne?
In der Spätverpatent. Nee, das stimmt, das ist ja ein bisschen kompliziert.
Ja, aber jetzt lenkt mal hier nicht so ab. Wo wart ihr die ganze Zeit? Warum haben wir uns so lange nicht gesprochen?
Ja, erstmal herzlich willkommen, Michael Klein natürlich auch nochmal. Ja,
ja, danke, hallo.
Ja, Mensch, ich höre mich gerade nicht mehr. Hilfe.
Ihr seid plötzlich ganz leise geworden. Nee, der André nur, du bist laut.
Der André,
ich
nur?
Bin auf ich einmal. Bin da, ne? Ja, ja.
Der André, aber das ist aber auch mal schön. Stimmt, der André war ja jetzt auch krank, ne?
Ich war gerade
letzte Woche. Jetzt
ist er wieder da. Vielleicht ein kleiner Wackelkontakt, ja. Mensch, ich war krank. Also erstmal, wir waren im Urlaub.
Genau.
Also Sommerpause.
Genau, eine längere Pause.
Dann war ich krank. Ja. Ich habe mir tatsächlich Corona eingefangen. Ja, verrückt, ne? Und zwar mitten im Spätsommer. Also wir sind ja jetzt im Spätsommer. Ich bin jetzt seit anderthalb Wochen bin ich wieder da, glaube ich. Ja, seit einer Woche wieder fit. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Also ich hatte leichte Grippesymptome und habe wirklich zufällig, war ja schon auf Arbeit, habe ich zufällig einen Artikel gelesen irgendwo, wo steht, Mensch, wenn euch eure Umwelt, also die Menschen um euch herum ein bisschen am Herzen liegen und ihr merkt jetzt, also im ausgehenden Sommer, ihr merkt, dass ihr so ein bisschen Grippesymptome habt, dann testet euch sicherheitshalber, weil das Thema Corona ist leider noch nicht vorbei. Und gerade Menschen mit Vorerkrankungen und so weiter und ältere Menschen, die sind eben potenziell immer noch gefährdet. Und deswegen testet euch, damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr so ein bisschen Grippe habt, dass ihr dann vielleicht in diesem Falle nicht mit älteren Menschen in Kontakt kommt oder mit Vorerkrankten. Und das habe ich dann eben auch gemacht, ja, vorbildlicherweise.
Du musst ja immer mit uns arbeiten.
Muss ja mit älteren Menschen zusammenarbeiten. Und habe mich getestet und war aber sowas von positiv, aber richtig krachend und voller zwei rote Striche und das ging dann fast eine Woche.
Boah.
Fast eine Woche. Symptome ging so, aber ich habe schon gemerkt, dass ich krank war. Ja, aber jetzt ist alles wieder gut. Jetzt ist alles gut.
Sehr schön. So, das hat er also nach der Urlaubszeit auch nochmal reingeschlagen, so dass wir hier, es ist ja ewig her, dass wir das letzte Mal so miteinander gesprochen haben, ne?
Ja, also entschuldigt bitte, war ja auch viel unterwegs. Christine zum Beispiel mit ihrem Japan-Abenteuer. Mensch.
Geiler Scheiß.
Da. Micha, wo warst du?
Ich war ja noch nicht ganz richtig weg im Urlaub. Ich war immer nur so kurz weg. Also ich war aber, ich war in Barcelona kurz zu einer Hochzeit. Das war, glaube ich, sogar vor dem letzten Podcast noch. Da haben wir, glaube ich, sogar drüber gesprochen. Mhm. Dann war ich kurz in der Schweiz. Schon wieder eine Hochzeit. Dann war ich in der Eifel. Dann war, aber immer nur so ein, zwei Tage. Und in Dresden unterwegs zur Kaisermania.
Was war denn noch? Da haben wir uns mal kurz gesehen zwischenzeitlich.
Genau, ja. Richtig. Mhm. Was ein Hammerkonzert war, und es war ja so ein bisschen, wir haben ja gerade Burning Man in den USA total abgesoffen, wo die Leute aus der Wüste nicht mehr rauskamen, weil alles Schlammwüste war. Und so ein bisschen Festival-Feeling, so ein bisschen Woodstock-Feeling hatten wir bei der Kaisermania, weil es war der Abend, an dem es durchgeregnet hat. Und komischerweise genau als der Onkel auf die Bühne kam, fing es an zu regnen. Und als Roland Kaiser dann das Konzert irgendwann mal durch war, fertig war, da hört es auf zu regnen. Also genau das Konzert durch hat es geregnet.
Ja. Und Micha hat ja Beziehung, ich bin da nach Hause gegangen, oder wir sind da nach Hause gegangen, ja, nach dem Konzert durch Regen. Hm. Micha ist dann noch mit Roland Kaiser essen gewesen.
Ach was, denn mit dem Oli hier wieder so ein bisschen auf Du und Du?
Ja, das war, wir waren Beifang. Also wir wurden...
Hat er euch wiedererkannt? Weil das war doch irgendwie letztes Jahr schon so.
Ich würde mal tippen, nein. Keiner weiß ich nicht so genau. Also derjenige, der uns da reingeschleppt hat, den hat er natürlich erkannt. Aber es war so, dass sie unbedingt wollten, dass wir mitkommen. Also sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett. Die haben gesagt, nee, ihr kommt auf jeden Fall mit. Weil wir sagten, nee, wir sind ja hier, wir gehen jetzt hier draußen feiern und wollten eigentlich so schön den Abend ausklingen lassen, um da oben mit Mario, mit dem DJ noch ein bisschen abzuzappeln. Und und dann hieß es aber, nee, bitte kommt mit. Und ihr seid so eine nette Truppe, ihr seid so nette Leute. Die wollten uns unbedingt dabei haben, wirklich. Total sympathisch.
Weil du einfach nett bist, ne? Der Micha kriegt ja auch ständig Einladungen hier zu irgendwelchen Hochzeiten und da waren wir da und da sind wir dort eingeladen. Der Micha hat echt so ein soziales Netzwerk.
Werden wir hier ständig ablosen.
Ja. Von wegen, weißt du, wie oft ich alleine samstags hier sitze, weine in mich hinein und nichts ist los. Niemand sieht mich aber ein.
Hoffentlich nicht allein in Japan. Wie ist denn Japan?
Japan ist großartig. Ja? Japan ist toll. Also am meisten haben mich die Menschen beeindruckt, weil die unglaublich freundlich sind, unglaublich zurückhaltend, sehr, sehr höflich, überhaupt nicht laut, also du wirst auch als Touri, ich war ja mit dem Rucksack unterwegs, wenn du da irgendwie logischerweise auch mal ein bisschen unglücklich stehen bleibst, weil du irgendwie doch mal gucken musst, wo du jetzt lang musst. Du wirst nicht angepöbelt, du wirst nicht geschubst. Also ein unglaublich großartiges Land, sehr, sehr freundliche Menschen, großartiges Essen, eine tolle Infrastruktur. Also wir haben dort alles mit Bus und Zug gemacht, sind natürlich Shinkansen gefahren. Das ist wirklich... Shinkansen ist dieser Schnellzug.
Ach, dieser Zug,
unglaublich pünktlich, also wirklich auf die Minute genau, alles ganz strukturiert, selbst am Bahnsteig hast du auf deiner Platzkarte, hast du zum Beispiel das Zugabteil stehen und dann sind die Zugabteile auf dem Bahnsteig quasi drauf gemalt und die Leute stellen sich auch wirklich, wenn du im Abteil 7 bist, stehen die auch wirklich in der 7, alle in der Schlange hintereinander ganz ordentlich an, also es ist alles ganz strukturiert und logisch aufgebaut, dass du es auch schaffst, du kannst ganz easy Bus fahren, kannst dir da so eine Monatskarte quasi kaufen, also auch als Touri kriegst du das hin, hältst die einfach dran, bip, und dann wird was abgebucht, ganz automatisch.
Entschuldigung, aber in Japan gibt es das Wort umgekehrte Wagenreihung, gibt es wahrscheinlich nicht, oder?
Ja.
Ja, wenn du bei der Bahn, bei der Deutschen Bahn, ich versuche ja auch immer, hier der Waggon steht im Bahnsteigbereich B, dann stelle ich mich da schon mal hin, aber da ist der Waggon dann nie, in den ich rein muss. Und dann kommt immer heute in umgekehrter Wagenreihung.
Ach so, nee, das ist in Japan ist das alles ganz strukturiert und wirklich auch ordentlich und auf die Minute pünktlich. Mhm. Und das ist auch nicht so, dass du da wie bei uns, keine Ahnung, wenn du in Berlin am Bahnhof gehst und nach Hamburg fahren willst, dass sie dir dann sagen, naja, sie könnten da so morgen früh mal einen Zug nehmen, sondern also wirklich alle 2 Stunden fahren diese Schnellzüge getaktet und du hast dann auch einen Anschlusszug oder eine Anschlussmetro und einen Bus, also das funktioniert alles
ja auch
unglaublich gut.
Relativ selten, dass dort die Bahn bestreikt wird oder überhaupt gestreikt wird. Ich habe das letztens gesehen, da hat ein Gewerkschafter, also eine Fastfood-Kette, in Japan wird wohl grundsätzlich nicht gestreikt. Also die arbeiten und sind nett und freundlich zueinander. Und irgendeine Fastfood-Kette kam nun wirklich nicht drum rum, weil da irgendwas echt im Argen lag. Und da haben die sich gewagt, mal ihre Geschäfte irgendwie von Mittag bis Nachmittag zuzulassen. Und da hat sich dort der Gewerkschafter aber sowas von höflich entschuldigt, immer wieder. Und das ist uns eigentlich peinlich und eigentlich wollen wir das gar nicht mit dem Streik. Und liebe Kunden, das tut uns wirklich schrecklich leid, dass Sie Unannehmlichkeiten haben. Und ab morgen ist alles wieder gut und dann sind wir alle wieder für Sie da. Also der hat sich als Gewerkschafter regelrecht entschuldigt und geschämt dafür, dass die mal für 4 Stunden ihre Fastfood-Läden dazu hatten. Weil, wie gesagt, keine Ahnung, worum es ging. Wahrscheinlich ging es ums Geld oder Arbeitsbedingungen, was auch immer. Aber das war dem hörbar und sichtlich peinlich.
Wahnsinn. Die sind da wirklich auch höflich. Ja, staatstreu würde man bei uns vielleicht sagen. Und keine Ahnung, bei uns würde man sagen, wie die Lemminge. Aber das funktioniert dort. Also es scheint auch wirklich zu funktionieren. Selbst die Schaffner, wo wir gerade beim Zugfahren waren, die kommen rein ins Abteil, verbeugen sich, gehen dann durch, drehen sich nochmal um, verbeugen sich nochmal zurück, um dann ins nächste Abteil zu gehen und sich wieder zu verbeugen. Mhm. Also Japaner wirklich ganz, ganz
freundlich. Tolles Wort. Ihr wart in Hiroshima?
Hiroshima, mir auch angeguckt, ja, beeindruckend.
Ja.
Wirklich beeindruckend. Also die haben ja dort so ein Denkmal gemacht. Dann ganz beeindruckend ist auch dieses Friedensdenkmal für Kinder. Da gab es so ein 11-jähriges Mädchen, weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt. Die war 2, als die Bombe gefallen ist und hat das dann erstmal überlebt und ist dann irgendwie knapp 10 Jahre später an Krebs gestorben. Und für dieses Mädchen gibt es dort ein Kinderfriedensdenkmal. Und da bringen Schulklassen, also bis heute bringen da Schulklassen so gefaltete Kraniche hin, so große, ja wie bei uns so Blumenketten, nur eben, dass die aus gefalteten Kranichen gemacht sind. Und da gibt es so eine Friedensglocke, die auch so in Kranichform ist und alles eben sehr kindgerecht. Und da stehen auch wirklich ganz viele Kinder, Schulklassen eben oder Kindergartengruppen drumherum und sind ganz leise und schauen das. Also das war eine ganz bedrückende Stimmung eigentlich, aber irgendwie auch wieder schön, weil wenn du diese Glocke, diese Kranichglocke kannst du läuten und die macht dann auch wie so ein Kinderspiel halt, wie so eine Spieluhr. Also es war schon ergreifend und die haben auch ein Museum, wo sie die ganze Geschichte nochmal so aufarbeiten. Das ist schon,
in Hiroshima.
Muss man sich mal angucken. Ja.
Ich habe übrigens die Ferienzeit genutzt, Oppenheimer zu gucken. Ja, heißt immer Barbie oder Oppenheimer oder am besten beides, ja, Filme. Und ich habe mich erstmal für Oppenheimer entschieden, wo es ja eben genau darum geht, die erste Atombombe zu entwickeln. Und 3 Stunden lang wird man mit sehr, sehr vielen kleinen Details konfrontiert. Also es zieht sich schon, man hätte das vielleicht auch in 2 Stunden irgendwie abarbeiten können, das Thema. Aber ja, wahnsinnig spannend. Ging ja um den Wettlauf damals. Wer hat zuerst die Atombombe? Man ist ja davon ausgegangen, dass die Nazis, dass Hitler auch an der Entwicklung einer Bombe arbeitet. Also die deutschen Wissenschaftler, die noch in Deutschland geblieben sind. Und parallel dazu haben die Amerikaner dann eben in, ich glaube auch, weil mich ja vorhin Burning Man gesagt, in Nevada, glaube ich, in der Wüste, oh, nee, New Mexico, haben die ja dieses Los Alamos dann dort, also eine künstliche Stadt errichtet und dieser Oppenheimer, der war praktisch dort der Chef, der hatte die wissenschaftliche, aber auch die organisatorische Leitung und ja, da ging es eben dann um diesen Wettlauf zwischen Nazi-Deutschland und den USA. Wer hat als erster die Atombombe? Und da haben sich ja zunächst ganz, ganz viele Wissenschaftler, eigentlich die besten Physiker der Welt, beteiligt. Die wurden dort zusammengeholt. Ja, und auch so Leute wie Einstein zum Beispiel waren beteiligt. Und, als dann aber absehbar war, dass Deutschland das nicht hinbekommt mit der Atombombe, dass sie in eine völlig falsche Richtung unterwegs sind, das wusste man dann an irgendeinem Punkt, auch vor Kriegsende schon, haben sich dann eben immer mehr Wissenschaftler kritisch dem Bau der Atombombe gegenüber geäußert. Und als sie dann auch fertig war, wurde dann getestet, 45, eben, glaube, war gar nicht, 2 Monate später kam dann Hiroshima, haben dann eben auch die meisten Wissenschaftler gesagt, um Gottes Willen, das darf nie in falsche Hände geraten und wir müssen aufpassen und so weiter und so fort. Und da hat sich dann die Politik, die in diesem Film, also das Weiße Haus, damals Präsident Truman, weiß Gott nicht, mit Ruhm bekleckert, kam auch in diesem Film sehr schlecht weg, die eben dann sagen, naja, jetzt schicken wir die Heulsusen, diese Wissenschaftler mal raus und jetzt machen wir mit der Bombe, was wir denken, was richtig ist. Und daraufhin fiel ja dann die Entscheidung, Hiroshima zu bombardieren, beziehungsweise dann 3 Tage später auch Nagasaki. Also das ist in dem Film schon sehr, sehr beeindruckend dargestellt und es ist einer der Filme, wo wirklich alle im Kinosaal nach dem Abspann oder während des Abspanns, ohne ein Wort zu sagen, ohne einen Ton, wirklich noch sitzen bleiben und sichtlich beziehungsweise hörbar ergriffen sind. Oppenheimer.
Bevor wir gleich, Christine muss weiter erzählen von Japan, aber ich muss gerade eben einhaken, weil du auch Einstein erwähnt hattest. Einstein hat sich ja hinterher sehr, sehr vehement gegen die Atombombe ausgesprochen und war ein großer Verfechter des Friedens und des Abrüstens und so weiter. Wisst ihr, was mit Einstein eigentlich passiert ist, nachdem er gestorben ist? Also, wo ist er beerdigt?
Einstein hat wahrscheinlich einen Grabstein bekommen.
Tatsächlich nicht. Also witzigerweise, weil du jetzt gerade den Einstein hast, habe ich letztens nämlich alles nachgeguckt. Der wollte eingeäschert werden und auch nicht irgendwo richtig Denkmal oder Grabstein haben, sondern wollte verstreut werden an einem Fluss. Das ist auch tatsächlich so passiert. Aber der, also Einstein hatte ein Aneurysma, so ein Blutgerinnsel, das dann irgendwann geplatzt ist, da hat er lange drunter gelitten und dann ist er im Krankenhaus gestorben und dann wurde aber trotzdem noch eine Obduktion gemacht. Und der Pathologe, der ihn obduziert hat, der hat die Augen rausgenommen. Die hat er dem Augenarzt von Albert Einstein geschenkt und er hat das Gehirn rausgenommen, was er nicht durfte. Das war absolut verboten natürlich. Das hat er klammheimlich gemacht und dann kam das aber irgendwann kurz darauf raus und dann hat er mit dem Sohn von Albert Einstein gesprochen und gesagt, ja, das war ja das größte Genie des Jahrhunderts, wahrscheinlich seit Jahrhunderten überhaupt. Und da muss man doch mal gucken, wie sieht denn das Gehirn aus und was ist da besonders dran? Und er wollte zeitlebens wirklich ergründen, was ist das Besondere an Albert Einsteins Gehirn? Und dann hat er das nämlich auch noch genommen und so richtig schön präpariert, in kleine Scheibchen geschnitten, aufs Objektträger fürs Mikroskop und hat die verschickt an alle möglichen Neurologen und Hirnforscher in den USA. Und es hat sich keiner dafür so richtig interessiert. Und wir haben alle gesagt, ist ein Gehirn, kann man nichts dran erkennen. Und dann hat er das, der hat dann seinen Job verloren, weil das ja alles illegal gemacht hat, dann hat er das 40 Jahre lang bei sich zu Hause in Einmachgläsern gehalten, dieses Gehirn von Albert Einstein.
Das Gehirn von Einstein.
Das Gehirn von Albert Einstein. Und hat immer wieder versucht, irgendwelche Wissenschaftler dafür zu interessieren. Und er hat dann schließlich, gibt's auch eine Doku bei YouTube, da kommt schließlich der Kreis wieder, ein japanischer Mathematikprofessor, der totale Albert Einstein-Fan ist. Und wenn du den reden hörst, denkst du die ganze Zeit, der schläft in Albert Einstein-Unterwäsche, weil der so ergriffen ist. Und der findet dann mit ganz vielen Umwegen irgendwann diesen Pathologen und bekommt von dem noch ein kleines Stückchen Gehirn dann abgeschnitten. Und dann ist der so glücklich darüber. Und da sind wir wieder bei diesen unterschiedlichen Kulturen. Der ist so glücklich darüber, der geht dann anschließend in eine Karaoke-Bar, hat diesen kleinen, das ist wie so ein Pipi-Becher, da hat er das Gehirnstückchen drin und steht auf dieser Bühne der Karaoke-Bar und sagt ganz stolz, ich habe jetzt endlich ein Stück von Albert Einsteins Gehirn und ich möchte jetzt ein Lied singen. Und dann singt er mit dem Becherchen in der Hand auf der Karaoke-Bühne mit Albert Einsteins Gehirn ein Lied.
Marmorstein und Einstein.
Ja, wahrscheinlich.
Also, Micha, bist du ein Freak?
Ist unser Pathologe. Du hast doch über Napoleon schon mal so eine Geschichte erzählt. Sein bestes Stück ist doch auch irgendwie abhanden gekommen nach seinem Tod.
Und also ich bin ja da immer auf der Suche nach solchen Stories und tatsächlich, dann tauchen solche Geschichten auf. Also ist total irre. Und wenn man dann so ein bisschen versucht, da weiter was rauszubekommen, dann werden die Geschichten immer komplizierter. Wie gesagt, das mit diesem Japaner, der dann da plötzlich Karaoke singt, das ploppte dann auch erst hinterher so rauf. Also ist total bescheuert.
Also um den Bogen jetzt wieder zu schließen zu Nagasaki, Einstein hat sich dann tatsächlich für den Rest seines Lebens große, große Vorwürfe gemacht, weil er, ich meine, das war noch an Roosevelt, er hat nämlich an Roosevelt einen Brief geschrieben und hat gesagt, wir brauchen diese Atombombe, wir brauchen sie, weil er eben auch, wie andere Wissenschaftler damals davon ausgegangen ist, dass die Deutschen, dass die Nazis an dieser Bombe basteln und das wäre ja verheerend gewesen für den gesamten Planeten, wenn Hitler Deutschland diese Atombombe zur Verfügung gehabt hätte. Und deswegen hat er praktisch an Roosevelt noch den Brief geschrieben, wir müssen jetzt wirklich alle Potenziale hier irgendwie forcieren auf den Bau einer Atombombe, dass wir den Deutschen zuvorkommen. Und das hat er ein Leben lang bereut, weil dann kam ja, Roosevelt war ja ein guter, Truman schneidet historisch gesehen nicht so gut ab, ist ja dann auch der Befehlsgeber für den Abwurf der Atombomben, obwohl ja der Krieg eigentlich schon gewonnen war, eigentlich schon vorbei war und trotzdem haben die Amerikaner eben die Atombomben noch auf Japan geworfen und da hat er sich eben ein Leben lang Vorwurf gemacht, der hat sich später klar direkt davon distanziert, aber dass er praktisch, also er Einstein diesen Brief an den amerikanischen Präsidenten geschrieben hat, wo er ursprünglich fordert, wir brauchen unbedingt diese Atombombe, dass wir die Deutschen in Schach halten. Das hat er ein Leben lang bereut, also den Rest seines Lebens. Ja, spannender Film. Und da geht's ja, gibt's noch den zweiten Handlungsstrang, geht ja dann die Kommunistenverfolgung los und dann hatten die Amerikaner ja Angst, was dann auch passiert ist, dass die, wie sagt man es, die Bauanleitung der Atombombe dann nach Russland, also in die Sowjetunion gelangt, was ja dann auch passiert ist, wo bis heute ein bisschen strittig ist. Wurde das verraten oder haben die Russen, haben die das selber hinbekommen mit ihren Wissenschaftlern? Es ist ja bis heute noch umstritten, wie die dann an die Atombombe gelangt sind. Und man geht aber davon aus, das wird in dem Film auch deutlich, dass da schon einige Wissenschaftler aus den USA waren, die das dann den Russen gesteckt haben, weil die einfach erkannt haben, dass die Atombombe in der Hand einer Macht, also zum Beispiel der USA, dass das verheerend ist. Also die wollten praktisch damals schon diesen Schreckens, dieses Gleichgewicht des Schreckens herstellen und gesagt, jetzt spielen wir den Russen einfach die Bauanleitung zu, damit die auch die Atombombe haben und wenn sie alle haben, dann wirft sie keiner. Ja. So ungefähr war das Kalkül damals. Dann wirft sie auch keiner ab.
Aber so. Nochmal zurück nach Japan. Ich habe Fragen. Wie reist man durch dieses Land? Also sprich, ihr seid mit dem Rucksack wirklich so von Ort zu Ort und immer mit der Bahn. Wo habt ihr geschlafen? Wie macht man das? Wie organisiert man das?
Das ist total easy, weil du kannst einfach über Booking ganz normal buchen. Du kannst ja über deinen Handyanbieter, kannst du zu Hause so ein weltweit Dings da, dass du überall wirklich Internet hast, dir reinbuchen. Und dann haben wir wirklich immer Mittag geguckt, okay, bis wohin schaffen wir es? Was wollen wir jetzt noch sehen? Und haben uns dann direkt ein Hotel gebucht. Da ist auch von der Preisspanne, ich glaube, das günstigste waren 20 Euro die Nacht.
Aber so eine kleine Kabine dann wahrscheinlich noch,
oder? Das war ein umgebautes Ladengeschäft.
Ach.
Das war wirklich richtig ein Ladengeschäft und dann war da so Milchglasfolie an die Scheiben geklebt und dann konntest du da drin übernachten. Aber drin wirklich alles, also selbst bei 20 Euro picobello sauber, ganz liebevoll eingerichtet. Du hast immer, das ist auch in ganz Japan immer so, dass du so Haarshampoo und Bodylotion und so weiter gibt's immer kostenlos in jedem Hotel. Also hier dein Toilettenbeutelchen musst du nicht mitnehmen. Mhm. Gibt's in Japan immer. So Durchschnittshotelpreise, so ein bisschen unser Standard, so wie bei uns vielleicht so ein Businesshotel ist, so bei 50, 60 Euro. Kannst natürlich auch für 200, 300 Euro die Nacht schlafen, wenn du das gerne machen möchtest. Ansonsten wirklich immer mit Bahn und in den Städten dann eben Metro oder S-Bahn gefahren. Damit kommt man richtig gut hin. Essen ist auch super lecker, immer frisch, also selbst wenn da auf der Straße, wir waren beim Matsuri-Fest zum Beispiel in Kyoto mit dabei, das ist so ein riesengroßes Fest, wo so ganz viele Tempel ihren Tempel quasi in kleinen nachbauen und diese Dinger dann durch die Straßen gezogen werden, bei gefühlt 40 Grad, also das war schon ein bisschen spooky und da werden dann halt überall so Essensstände aufgebaut und da kannst du so für 1, 2, 3 Euro dir so kleine Schälchen kaufen. Ich habe immer gedacht, hoffentlich ist es kein Fleisch, weil du natürlich nicht weißt, was du da eigentlich isst. Aber es ist alles immer lecker, es ist alles immer frisch. Also ein faszinierendes Land.
Toll, hört sich wirklich
super
an. Wirklich
toll, ganz viele Tempel. Und also wenn man sich so ein bisschen esoterisch noch interessiert, Tempel und Buddhas und Schreine und so weiter, gibt's auch ganz viel. Ganz viel Natur, alles rund um Kyoto drumherum ist alles ganz grün, richtig Wälder. Und die haben ja auch relativ viele so Riesenteiche oder Seen. Und da sind dann ganz viele Seerosen drin. Mhm. Dann gibt es auch Inseln, wo Hirsche, einfach so diese Sika-Hirsche, einfach rumlaufen. Die sind auch ganz zahm und die kommen richtig ran. Die laufen zwischen den Touris rum. Also ein tolles Land.
Man kommt mit Englisch kommt man klar?
Mit Englisch kommt man in den großen Städten klar. In den kleineren wird es ein bisschen schwierig, aber da machst du einfach mit Händen und Füßen. Und dann, das ist ja auch, wenn du Internet hast, gibt es ja bei Google irgendwie so einen Translator-Dienst da. Und das hältst du einfach drauf auf diese japanischen Schriftzeichen. Und dann zeigt es dir das in deutscher Sprache. Also du kommst zurecht.
Ach, und wirklich auch nette, zuvorkommende Menschen, ja? Auch die Russen gegenüber, oder?
Ja.
Ja, schon.
Ja, also nicht aufdringlich, aber immer höflich. Also wir waren teilweise, die Japaner haben ja so auch so andere Zeiten. Also die essen abends schon ganz zeitig, weil es eben abends auch relativ zeitig dann ins Bett geht, weil sie ja früh dann auch zeitig wieder anfangen mit Arbeiten. Die sind ja ganz pflichtbewusst. Und selbst wenn du da mal in so einer ganz kleinen, also wir waren einmal in so einem kleinen Dörfchen, da war die eigentlich schon am Zumachen, die Kneipe. Und dann hat die alte Frau wirklich nochmal die heiße Platte auf dem Tisch also ist ja auch alles irre aufwendig, weil die eben wirklich alles per Hand machen quasi, die heiße Platte nochmal angeschmissen und hat dann extra für uns da noch so Essen zubereitet. Also wirklich höflich und wirklich schön. Eine ganz andere Welt.
Mir hat ein Freund mal erzählt, der Freund von mir hat in Japan eine Zeit lang gearbeitet, hat also auch Japanisch gelernt, sieht aber eben auch total weiß-europäisch aus und der ist dazu auch noch ziemlich groß und der erzählte, dass er regelmäßig dann irgendwo in der U-Bahn stand.
Ja.
Und sagte, ja, total höflich, alle immer super freundlich. Und dann aber, wenn die sich untereinander unterhalten und dann über uns Langnasen oder ihm dann in dem Fall, sagte er, ja, es war dann so, dass dann häufiger schon mal ziemlich abgelästert wurde, wie er denn aussieht, wie er sich verhält, wie er sich bewegt hat und so weiter. Und die natürlich überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass der Japanisch kann. Und dann hat sich das immer so ein paar Minuten lang angehört und dann irgendwann gesagt, ja, ist so, ne? Und dann waren die total erschrocken und natürlich total beschämt.
Stimmt. Also in der U-Bahn ist es ja wirklich, die sind ja alle viel kleiner als du. Und die haben ja so ein anderes Schönheitsideal, was so Haare angeht. Also die Kopfbehaarung ist alles ganz gepflegt, bei Männern und Frauen auch. Aber ansonsten gibt's dort überhaupt gar keine Haare. Also die Männer haben keinen Bart, die enthaaren sogar ihre Arme und Beine. Hast du auch überall so Werbung, wo wirklich so Männer da so im Werbespot zu sehen sind, die sich so Haare und Beine enthaaren. Also Körperbehaarung finden die Japaner offenkundig völlig unsexy. Und ich war ja mit Hasi unterwegs, der ist ja nun auch sehr groß und sehr viele Haare, ne? Also so insgesamt, also auch Bart. Die haben den immer so angeguckt und wir hatten teilweise wirklich auch Kinder, die den gesehen haben und weggerannt sind und geheult.
Wirklich?
Und gedacht haben, wir haben dann immer so versucht, so ein bisschen, na ja, hier Weihnachtsmann oder so, aber ja. Nee, also mit Haaren
haben sie auch mal so gezogen am Bart,
nee, so, an den Haaren. Aber also gerade so in der Metro haben die wirklich immer, und dann so, wenn es voll ist, so Rush-Hour-Zeiten ist es ja voll, dann haben die auch wirklich immer so auf den Arm geguckt.
Ach, süß.
Und dachten so, also hast du richtig gesehen.
So geschüttelt, ja.
Komisch, ja. Also mit Haaren haben sie es nicht so.
Okay,
André, wir müssten uns vorbereiten, bevor wir dahin fahren, ja?
Hatte ich bisher überhaupt noch nicht auf dem Zettel, Japan, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. So, das war Zufall, aber das
nicht nachgedacht.
Ist wirklich machen. Also es ist wirklich, wirklich toll.
Wir müssen mal den asiatischen Raum bereisen. Auch China ist bestimmt total spannend, ja, aber das ist... Ach, Micha, ja, das machen wir alles.
Gibt's so viel. Nach.
Inzwischen, ja, du warst ja auch in der Schweiz, gell?
Ja, kurz.
Ja, ja. Kurz, ja. Hm. Ich habe ja einen lebenslangen Traum immer vor mir hergeschoben und habe das jetzt in diesem Sommer endlich mal geschafft. Ich war mal in Zermatt, im autofreien Zermatt, wo es aber inzwischen mehr Elektroautos gibt als in der normalen Stadt Verbrennerautos. Da musst du wirklich aufpassen, dass du in Zermatt nicht überfahren wirst.
Entschuldige, wenn ich da gerade in Japan zum Beispiel überhaupt nicht. Du hast keine, du bist in einer Großstadt wie Tokio und so weiter und es gibt ganz, ganz wenig Autos. Also dadurch, dass die auch das öffentliche Nahverkehrssystem alles so gut ausgebaut ist, du hast wirklich fünfspurige Autobahnen, siehst du vom Hotel aus und siehst dort riesenbreite Autobahnen und dann hast du mal so ein Autochen, vielleicht mal noch ein Autochen. Also die haben das echt im Griff, den Individualverkehr mit dem Auto, der ist quasi ganz gering dort.
Spannend.
Wie gesagt, also Zermatt. Elektroautos.
Dürfen ja keine Autos rein, aber dafür haben die so viele Elektroautos dort, aber darfst auch nicht mit deinem privaten Elektroauto reinfahren, aber dort halt die Hotels und so weiter und so fort, die müssen ja alle irgendwie irgendwelche Sachen transportieren. Deswegen ist es dort auf den Straßen trotzdem relativ voll. Ja, und es war sehr spannend. Ich habe mir also diesen Traum erfüllt und hatte so ein kleines, uriges Hotel mit direktem Blick auf das Matterhorn. Ja, aufs, wie sagen die, aufs Horde, ja, das Horn, sagen die Spitzer dort, das Horde. Und ich habe dann wirklich, war nur 4 Tage oder so dort, und habe dann wirklich gedacht, du musst da mal hoch.
Du warst auf dem Matterhorn?
Ich war natürlich noch nicht auf dem Matterhorn. Ich war aber genau an dem. Das Matterhorn sind 4.500 Meter. Also es ist ja so dieser Klassiker, ne? Hier Toblerone-Schokolade, so, ne? Dieser Monolith, der da steht. Und ich war genau an dem Tag da, als die Erstbesteigung stattfand, also am 14. Juli 1865. Also ich war nicht 1865 da, aber eben dann diesen 14. Juli. Und das hat mich alles so fasziniert dort. Ja, diese Erstbesteigung, weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, das ist 100-mal verfilmt. Das war ja dieser Brite Edward Wimper, der dort hoch ist mit einer Seilschaft, natürlich im Wettrennen mit ein paar Italienern, die auf der anderen Seite versucht haben, hochzusteigen. Und das wollte dieser Umper eigentlich auch machen, also von der italienischen Seite aus, nicht von der Schweizer Seite, weil bis dahin, bis zu diesem Juli 1865, ist man immer davon ausgegangen, dass man von der Zermatter Seite, also von der Schweizer Seite aus, da nicht hochkommt, dass das zu steil ist und zu glatt und was weiß ich. Ja. Und deswegen hat man das immer von der italienischen Seite aus probiert. Und da sind also praktisch zwei Seilschaften fast zeitgleich losgelaufen. Und dieser Wimper, dieser Brite, ist eben erstmals, hat er das versucht, mit 6 oder 7 Leuten, die da mit waren, über das sogenannte Hörnligrad. Ja, Hörnligrad ist praktisch die Schweizer Seite. Und ja, die sind dann wirklich hochgekommen, standen alle auf dem Gipfel und beim Abstieg gab es dann diesen schrecklichen Unfall. Die hatten so einen Bergsteiger mit, der jetzt noch nicht so viel Erfahrung hatte wohl, ein ganz junger Typ, irgendwie 17, 18 Jahre, und der ist wirklich ausgerutscht. Und die sind ja, damals war das zumindest so, ich weiß gar nicht, wie man heute Höhenbergsteiger, wie das aussieht, ob die auch mit Seilen verbunden sind. Die haben praktisch, die Technik war, dass jeder mit jedem verbunden ist am Seil, ja, auch so an wirklich steilen Abschnitten. Wichtig war, dass das Seil immer straff gespannt ist, und wenn dann wirklich mal einer stürzt aus dieser Seilschaft, aus dieser Gruppe, 6, 7 Leute, dann sind die anderen da, die ihn halten können. Ja, das ist so das Prinzip. Und wenn das Seil immer straff gespannt ist, dann kann da eigentlich nicht viel passieren. Dort in dem Falle war es wohl aber so, dass das Seil, das hat man dann später rekonstruiert, irgendwie durchhing. Dann ist also einer, dieser Anfänger, dieser junge Typ, ist ins Rutschen gekommen, ist gestolpert und hat wirklich die ganze Seilschaft mitgerissen in den Abgrund. Nur 2 oder 3 konnten sich oben irgendwie halten. Okay. Ja, die anderen baumelten da praktisch schon, die waren ja nur alle verbunden, alle 7 Leute, glaube ich, baumelten, die anderen baumelten da praktisch schon über dem Abgrund. Das war ganz oben auf dem sogenannten Dach, also das, da geht es dann wirklich 1000 Meter steil nach unten. Und da heißt es offiziell, dass das Seil wohl gerissen sei und die sind abgestürzt, aber bis heute halten sich da eben so diese Legenden, dass die Jungs, die da oben noch relativ sicher standen, genau wussten, das halten wir jetzt vielleicht noch 10 Minuten durch und dann würden wir mitten in den Tod gerissen und da geht man davon aus, dass sie das Seil halt durchgeschnitten haben. Das ist bis heute umstritten, durch diese Erstbesteigung auf dem Matterhorn. Übers Hörnli gerade. Und ich habe da wirklich.
Da hast du gedacht, Mensch, Lust, schöne Idee.
Ein Freund, der Erik, hat mich drauf gebracht. Er hat gesagt, man kann da schon hoch. Also es probieren jedes Jahr viele, viele Menschen aufs Matterhorn zu klettern. Passiert auch relativ viel. Es sterben nicht jedes Jahr Menschen dort oben, aber es ist schon ziemlich regelmäßig, dass dort Leute abstürzen. Aber mit einem guten Bergführer kriegt man es hin. Inzwischen gibt es ja auch Fixseile und so weiter, an denen man sich da orientieren kann. Und mit einem Bergführer ist das wohl zu schaffen, ist das wohl zu machen, das Matterhorn. Das hat mich jetzt natürlich total gereizt. Also ja, wenn der Erik jetzt zufällig reinhört, wir machen das. Wir nehmen uns dort einen Bergführer und dann gehen wir dort hoch.
Das ist doch hier der Schauspieler, hier dein Schauspielerfreund.
Ja, richtig, genau.
Der ist doch auch mal ein bisschen. Also ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber der ist so ein
Erik
bisschen.
Erik ist nicht kräftig. Na, Erik ist.
Na, ich habe ja nur, du hast mir doch mal ein Bild gezeigt.
Der sieht nur so aus. Ach so, das ist alles Muskelmasse, ja. So, okay. Und jetzt haben wir uns überlegt, dort hochzugehen. Das ist jetzt begrenzt. Also gibt's praktisch so eine Art Basiscamp. Das ist eine Berghütte. Das ist die Hörnli. Hütte, ne, die steht also praktisch am Fuße des Hörnli Grats, so heißt das. Und da dürfen, glaube ich, nur 100 Leute oder so rein und kommst da auch nur rein mit Bergführer. Und das ist dann praktisch die Ausgangsstation und von dort gehst du dann irgendwie früh um 2, um 3 los und mit ein bisschen Glück stehst du dann abends um 7 auf dem Gipfel. Morgens um 7 um 8.
Ich lerne ganz neue Sachen über dich. Christine, du kennst ihn ja noch ein bisschen besser als ich. War er jemals schon Bergsteiger? Ist er dieses Kaliber, das sich die Bergführer am Matterhorn wünschen als Kunden?
Wahrscheinlich nicht.
Du warst auf dem Kilimandscharo.
Das kann man nicht vergleichen, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, Matterhorn ist ja steil. Kilimandscharo ist doch einfach ein sehr sanfter Hügel, den man hochsteigt, sozusagen, genau. Sehr hoch.
Kilimandscharo ist der freundliche Berg, ja. Wörtlich übersetzt. Da wandert man sozusagen hoch. Das einzige Problem am Kilimandscharo ist die Höhe, weil der ist ja 6000 Meter hoch und das heißt, so ab 4.500 Meter kann man da schon, und ich bin damals echt in Schwierigkeiten gekommen, wegen der Höhenkrankheit, ne, weil du Kopfschmerzen kriegst.
Wie die Stimme gleich tiefer wird.
Ja.
Da
habe ich total geloost damals, weil mir wirklich schlecht war und weil ich wirklich, also ich musste mich ständig übergeben, bin dann irgendwie da hochgekraxelt. Das kann man nicht vergleichen. Das stimmt. Matterhorn ist natürlich steil und da kann eben auch richtig was passieren. Also diesen Gedanken noch, weil du hast ja dann in Zermatt hast du den Bergsteigerfriedhof, also hast du die kleine Kirche. Und das ist wirklich makaber, weil da hast du ganz viele Bergsteiger. Du hast zum Beispiel von den Erstbesteigern, über die ich gerade gesprochen habe, 1865, hast du auch noch 3, 4, also die man gefunden hat, die Opfer, die sind dort auf diesem Bergsteigerfriedhof begraben. Ganz viele andere Menschen, viele junge Menschen, zum Teil haben die dann so ihre Steigeisen und ihre Pickel und ihre Seile hängen dann dort so über den Grabstein. Das ist schon sehr makaber. Und das geht bis in die 2000er Jahre.
Wie kommt man auf die Idee, wenn das so gefährlich ist? Also
weil er da ist.
Ja. Der Berg. Aber das heißt, du erarbeitest dir damit auch das Recht, auf diesem Friedhof beerdigt zu werden.
Das ist eine gute Frage, ob da jeder hin darf.
Im Vatikan gibt es doch auch diesen Friedhof für die deutschen Pilger, wo du das Recht hast, wenn du als Deutscher im Vatikan stirbst, was ja so ein bisschen eng umgrenzt ist, also da hast ja nicht so viel Raum zu sterben, aber wenn du da stirbst, dann darfst du im Vatikan beerdigt werden. Deswegen vielleicht, also du musst dich noch entscheiden.
Ja. Wobei, wir haben ja noch eine Chance, also beim André, wenn ich mir jetzt vorstelle, weil deine Frage war ja, ob wir ihm das zutrauen, vielleicht verläuft er sich ja und läuft aus Versehen in die falsche Richtung. Insofern, da kann ihm auch nichts passieren. Ne? Da läuft er einfach wieder runter.
Und kommt völlig zermattet unten an. Ja.
Zermattet vom Matterhorn. Nee, aber wenn man so 3 Tage auf diesen Berg guckt, versteht ihr, wir hatten ja wunderbares Wetter, das war wirklich schön. Und da kriegt man dann wirklich und denkt und dann die ganzen Geschichten so liest und so weiter, dann denkt man, oh, da möchtest du mal hoch.
Aber wie ist denn das, wenn du zu Hause sitzt und du guckst 3 Tage lang auf deinen unaufgeräumten Schreibtisch? Schreibtisch. Möchtest du den dann auch aufräumen?
Nee, das bedeutet es aber nicht. Ja, und ist das jetzt fest? Also macht ist das ein fester Plan oder ist das so gestern, nach dem fünften Rotwein
erst
so
gestern Gespinne? Haben wir drüber nochmal gesprochen und der Erik kennt dort auch einen Bergführer ganz gut.
Oh Gott.
Und vielleicht wäre das für nächstes Frühjahr.
Einen echten oder Schauspieler?
Einen echten
Bergführer.
Schauspieler. Ja, einen echten. Ja. Übrigens kann man, der Berg ruft, ja, wer kennt ihn nicht, diesen berühmten Film mit Louis, hieß der Louis Trenker? Mhm, sagt euch das was, der Berg ruft? Da wird diese Geschichte, diese Erstbesteigung nochmal aufgearbeitet. War es wirklich ein Unfall oder haben sich die dort eben sich noch halten konnten, haben die das Seil durchgeschnitten, ja oder nein? Das wird in diesem Film wohl behandelt.
Ah, ja.
Der Berg ruft. Ja, müssen wir mal sehen, ob das mal ein Thema ist, dort hochzugehen. Das Problem beim Matterhorn, Micha, da kommst du als Meteorologe jetzt wieder ins Spiel, ist jetzt auch so ein bisschen Klimaerwärmung und so weiter spielt da eine Rolle. Du hast dadurch, dass das ein sehr steiler, sehr Monolith, also ein sehr steiler Berg, also dieses Horn, was dann da eben so wirklich aus dem Nichts nach oben ragt, die Vertikalwinde, die steigen dort wohl nach oben, ja, und gerade wenn sich's immer mehr erwärmt und Zermatt im Tal hat es so 30 Grad oder so und oben liegt ja natürlich dann Schnee. Und diese warmen Vertikalwinde, die steigen dann wohl irgendwie an diesen Wänden hoch, ja, an diesem Berg und macht wohl das Gestein über die Jahre oder jetzt Jahrzehnte sehr porös, sodass man es dort eben mit viel Steinschlag zu tun hat. Ja, und da kann auch der beste Bergführer nichts ändern, wenn es dich da erwischt. Dann nutzt ja auch ein Fixseil nichts. Und zum Zweiten eben die Wolkenbildung, ja, dass das sehr, sehr schnell geht. Du denkst also, oh, guck mal, das Matterhorn, wunderbares Wetter, alles frei, kannst du heute mal hochgehen, probierst du mal den Aufstieg und Minuten später oder eine halbe Stunde später ist es komplett zu, komplett dicht und du siehst die Hand vor Augen nicht mehr, weil plötzlich das Matterhorn total in den Wolken ist. Und das geht dort wohl ungewöhnlich schnell, weil das eben so ein Monolith ist.
Ja. Und also ja, als Konsequenz für Christine und mich wäre, schön von unten anzugucken, lassen wir sein.
Ja. Genau.
Für André ist es, da muss man hoch.
Und ich frage mal bei diesem Bergsteigerfriedhof an, ob man da vielleicht vorher was buchen, was reservieren kann.
Ich sag mal so, also jetzt mal, also jetzt so für die Zukunft dieses Podcasts gesprochen, der heißt ja Klein, aber hart. Mhm. Also vom Namen her bin ich hier derjenige, der am schwierigsten neu zu besetzen ist, ne?
Das stimmt, von uns gibt's ja zwei.
Das stimmt, nee, ja. Aber komm, um Gottes Willen, Hilfe.
Komm doch mal auf normale Ideen, mach doch nicht immer so einen Unsinn.
Ist ja noch nicht vorher.
Mich versuchen ja Freunde immer zu überzeugen, ich müsste unbedingt mal so eine Kreuzfahrt machen.
Ja.
Also wo ich mir immer denke, oh, ich sitze in einem Hotelzimmer, das schaukelt und wackelt und das eine Woche lang und mit lauter Leuten, die ein Bändchen haben und das Getränkepauschalpaket gebucht haben, wo ich mir denke, nee, ach Kreuzfahrt, das ist glaube ich nicht so ganz mein Ding. Aber vielleicht wäre das für dich mal das Kontrastprogramm.
Mhm. Da gibt's ein schönes Buch. Wir sind ja hier auch ein bisschen kulturelle Orientierung. Warte mal, wer hat denn das? Das Fitzek. Hast du mir mal.
Fitzek, nee,
nicht Fitzek, nein. Amerikanischer Autor, der.
Der das so Kreuzfahrt, aufs Korn nimmt.
Genau, eine schrecklich gute Idee, aber demnächst ohne mich oder so.
Ich habe mal eins gelesen von Christoph Maria Herbst. Der hat, glaube ich, mal beim Traumschiff war er mit dabei, wurde eingeladen, hat da mitgedreht und dann hat er das auch verarbeitet. Arbeitet in einem Buch und da dachte ich, ach, kann lustig sein. Ich habe ehrlich gesagt nur die ersten zwei Kapitel geschafft, weil ich fand es nicht so lustig.
Also ich guck mal, ich glaube, es ist Wallace Foster. Warte. Ach Gott, schlecht vorbereitet. David Foster Wallace.
Ah,
richtig, genau. So, warte, David Foster Wallace, warte, Übersichten, Romane, Kurzgeschichten. Warte, Kurzgeschichten. Wo ist er denn? Essays, Kurzgeschichten.
Eher ein Roman, oder?
Was ist das eher? Nee. Ach Gott. Naja, jedenfalls hat er eine Geschichte über schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich. So heißt es.
Genau. Okay.
Ein Essay. Es läuft ein unter Essay.
Okay. Ja. Ja. Also wenn ihr da irgendwas braucht, ich habe wie gesagt Freunde, die machen das regelmäßig, die können dir auch alle Tipps geben, also die haben uns auch schon, also für den Fall, dass wir würden, aber wir wollen halt nicht, wo du wie was buchst, wo du welche Getränkepakete sich lohnen oder nicht, welche Landausflüge und so weiter, ihr könnt da, also ich kann da vermitteln.
Ja, okay. Wir haben das ja mal gemacht, als wir noch ein Paar waren, Christine und ich, wir waren in der Karibik, sind wir mal gewesen.
Und seitdem willst du auf Berge, ja?
Oh Gott, 100 Jahre her. Seitdem will ich auf Berge. Richtig, genau. Naja, lange her. So, was haben wir denn sonst noch? Wir sind wieder da. der Titel unseres heutigen kleinen Podcastes, weil wir endlich nach fast 2 Monaten wieder zurückgekehrt sind. So viel passiert.
Man kann es kaum
aufarbeiten. Woran sich nichts geändert hat.
Das ist schon wieder bollern muss und wir zum Ende kommen müssen. Wir reden doch auch schon wieder seit einer Dreiviertelstunde.
Ja, aber wir können doch jetzt noch nicht zu Ende kommen. Haben wir dann alles schon zu Ende erzählt?
Wir haben eine Dreiviertelstunde schon, Jungs.
Wirklich?
Ja.
Gottes Willen. Mensch, aber es wäre noch so viel zu besprechen.
Machen wir einfach mal nächste Woche wieder ein. Wobei, der Micha ist doch jetzt irgendwann auch im Urlaub.
Ich wollte gerade sagen, ab nächste Woche bin ich weg.
Was, ab Montag schon?
Ab Samstag schon sogar.
Oh, das ist doch verrückt,
ja. Mensch. Herr Klein.
Was machen wir denn da?
Ja, aber ich hab ja auch schon aus dem Urlaub heraus mit euch gepodcastet, ne? Also, da wollte ich nur sagen, ich würde auch vom Matterhorn runter podcasten mit euch.
Wo geht's denn hin? Es geht ja nicht aufs Matterhorn, oder?
Eben nicht. Also, nee, wir sind ja da so beschaulich. Nein, es geht mal wieder nach Frankreich, es geht mal wieder aufs Dorf. Aber ich freue mich total drauf. Also, tatsächlich, wir sind in der Gegend, wo wir sonst schon immer waren. Wir sind im gleichen Häuschen und wir machen wirklich einfach 2 Wochen, ganz entspannt. Allerdings mit Freunden, die uns zwischendurch mal besuchen kommen, so für ein paar Tage. Insofern ist ein bisschen Abwechslung da und wir fahren vielleicht auch mal ein bisschen, machen eine Nacht mal irgendwo woanders, um was Neues mal zu sehen. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr entspannt.
Ja, das ist jetzt nicht direkt Südfrankreich und die Situation hat sich auch ein bisschen beruhigt, weil das war ja einer der Hotspots, um Gottes Willen. Ja. Also was so Waldbrände und so weiter in Europa angeht, ja, mein Lieblingsort in Südfrankreich, Saint-André.
Aha.
Da hat es auch gebrannt, Saint-André. Ja. Mussten ganz viele Campingtouristen fliehen, dort ist an der französisch-spanischen Grenze, unten Richtung Pyrenäen. Ganz furchtbar. Aber das hat sich, glaube ich, alles ein bisschen beruhigt, ja,
wenn ihr jetzt unterwegs seid. Jetzt erst, wenn man wieder ruhig ist. Es hat auch viel geregnet in Frankreich zwischendurch, deswegen letztes Jahr war zu dem Zeitpunkt die Dürre noch viel stärker. Dieses Jahr ist auch schon wieder, ich habe auf der Karte nachgeguckt, vieles rot, also sprich Wasser eingeschränkt und so weiter und so fort, aber nicht ganz so heftig wie letztes Jahr. Und wir sind ja ein bisschen weiter Richtung Norden. Wir sind ja im Périgord, da ist es ein bisschen hügeliger, zwar immer noch warm, also auch Temperaturen deutlich über 30 Grad im Moment, aber Gott sei Dank keine Wasser und keine Brände.
Okay. Stimmt, letztes Jahr war doch der Pool in Gefahr, oder?
Ja, ich habe immer ein bisschen gezittert, das war, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, da wird in der Landwirtschaft wird eingeschränkt und so, im Pool ist das Wasser ja eh drin und dann kann man es ja auch drin lassen, also da sind die ganz entspannt gewesen.
Okay. Ja, im Périgord, der Micha. So, also Christine sagt zum Ende kommen. Ich darf jetzt zwischendurch nicht mal raus zum Pullern, deswegen.
Frage.
Hast du eine Frage?
Nicht ja. Selbstverständlich. Mhm. So, wir haben ja jetzt nochmal sehr heißes Wetter, bis zu 30 Grad jetzt nochmal die Woche. Der Sommer geht quasi in die Verlängerung.
Und eigentlich haben wir im Périgord.
Ja, es ist ja noch Sommer. Also Schwimmflügel, kennt ihr noch früher so diese Schwimmflügel? Schwimmflügel der Größe 00 sind gemäß DIN-Norm. A. Nur als Basisgröße konzipiert und werden nicht verkauft. Größe 00, Schwimmflügel. B, für Kinder gedacht, die bis 11 Kilo wiegen. Oder C, Schwimmflügel Größe 00 sind speziell für Hunde in offenen Gewässern geeignet.
Ach du meine Güte. Hast du was mit Körbchengröße gemacht jetzt, ja?
Und ich finde es mutig, dass der, weißt du, der Mann, der drängelt und wippelt von einem Bau auf den anderen und du erzählst was von 0-0.
Schwimmflügel.
Ja, dann so auch noch eine Wasserfrage. Also ich sag mal die Hunde.
Die Hunde.
Ja, ich sag die Hunde.
Ich sag mal die Basisgröße, aber das klingt so langweilig. Also, dann nehme ich mal die Kinder.
Die Kinder. Also, Schwimmflügel der Größe 0-0 sind gemäß DIN-Norm für Kinder gedacht, die bis 11 Kilo wiegen.
Ach, ja. Guck an.
Ach, wirklich?
Guck an.
Ja.
Wieder was gelernt.
Siehste?
Ja. So, aber ich hab letztens wieder gesehen, man soll die nicht nehmen. Die sind viel zu unsicher und das Kind drückt den Rücken durch und er wird es auch gar nicht oben halten. Man soll, ich glaube, irgend so einen Gürtel soll man benutzen. Keine Schwimmflügel.
Ach so, diese Schwimmgürtel.
Mhm. Ja, genau.
Aber sieht man viel so.
Ja.
Albert, sind viele Schwimmflügelchen unterwegs. So.
Er so, André. Ich hab zum ersten Mal seit Jahrhunderten habe ich richtig geantwortet. Hallo.
Ja.
Können wir das mal würdigen?
Ja, also kannst du mir bis nächste Woche einen Witz borgen, Micha?
Ist ja wohl nicht wahr.
Bitte. Ja, bitte.
Annika hat mir Witze geschickt. So.
Ach, sehr schön. Die Annika?
Ja. Annika hatte ja auch viel Zeit jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Nein, Annika hat mir tatsächlich welche geschickt. Soll ich dir was borgen?
Ja, bitte, borg mir einen Annika-Witz. Ich weiß gar nicht, was mit meiner, das war, ach, wer war es denn bei mir? Die, wie, ach,
ich weiß nicht mehr.
Komm jetzt gerade
nicht Ja, die Elefanten,
Mäuse. Eine Witzezulieferin, leider ist die Quelle auch versiegt.
So, Micha, also, weil du ihren Namen nicht erwähnt und nicht mehr kanntest. Ja. So, Annika. Ich weise Jesus Schuld jetzt von mir. Warte mal, wie machen das? Ach so, ich bin Zauberer an der Stelle. Ja. Also ich bin ein großer Bühnenentertainer. Ich komme jetzt vielleicht zum Interview zu euch in die Sendung. Das wäre doch eine schöne Idee.
Ja,
okay. Und ihr fragt mich dann so so ein bisschen über mich aus und auch so meine familiäre Situation und was ich so mache und so weiter. Ne?
Alles klar. Gut. Also, heute zu Gast bei uns im Studio David Copperfield, ja, unser Zauberkünstler.
Ich mache so magische Bewegungen, aber das ist im Radio immer schwierig, ne?
Lieber Herr Zauberer, können Sie mir bitte ein Kaninchen zaubern?
Und das ist gerade in Vorbereitung. Ich mache... Warum habe ich plötzlich einen französischen Akzent, wenn ich Zauberer bin?
David Copperfield.
David Copperfield. So, ich mache... Wumselabum. Wumselabum. Ach, sie sagt, mein Deutsch ist so schlecht. Sie meinten, was meinten Sie, nicht Ün?
Kaninchen, das weiße.
Kaninchen kann ich nicht.
Okay, dann nehme ich das Huhn. Okay. Huhn ist auch schön.
Gut.
Wie ist das in Ihrer Familie, wenn Ihre Frau zu Ihnen
kommt? Frag mich mal, was ich sonst noch für Tricks mache, zum Beispiel.
Was machst du denn sonst noch für Tricks?
Zum Beispiel, ich mache gerne, das ist eine meiner Spezialität, ich mache gerne Zersägen von Menschen. Also zersägen, Mitte durch sägen Menschen.
Was sagt Ihre Frau dazu?
Es ist schwieriger. Sie müssen mich fragen, ob ich sonst noch Familie habe. Ich habe zwei Halbschwestern.
Ja, sehr gut. Ich habe es ein bisschen versaut, ja. Aber du hast es schlecht gebrieft.
Ja, ich wusste,
der Witz, Annika, war großartig. Ja, zwei Halbschwestern.
Aber ich wusste nicht, wie ich briefen sollte, weil sonst verrät man ja schon so viel, ne?
Ja, stimmt. Das ist ja die Schwierigkeit. Ja. Witz darum. War sehr schön. Annika, vielen Dank.
Gerne mehr davon.
Ist jetzt eine Benchmark, also da liegt die Messlatte ganz schön hoch jetzt für das nächste Mal. So, ich gehe jetzt mal für kleine Jungs. Ja, wir hören uns dann irgendwie nächste Woche wieder.
Wenn du nicht auf dem Matterhorn bist dann, ne?
Ja. Oder du im Périgord im Pool. Alles klar, bleibt gesund. Wir wünschen euch noch einen schönen Spätsommer und bis bald.
Tschüss.